SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen aus der Lockermiese. Wir sind in St. Gallen und herzlich willkommen allen daheim unterwegs oder hier bei uns im Saal. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Beide daheim in der Ostschweiz und beides Persönlichkeiten, die über die Region ausstrahlen. Die Drogistentochter aus Bern auf der einen Seite, die aufgebrochen ist in die Welt von Puder, Lidschatten und Lipgloss, Film- und Fernsehstars geschminkt hat und heute ihr eigenes kleines Schminkimperium mit der Schminkbar in verschiedenen Städten führt. Wohnen tut sie am Bodensee. Herzlich willkommen, Bea Petri. Und auf der anderen Seite der Arztsohn aus St. Gallen, der eigentlich auch gerne Fußballer oder Schauspieler geworden wäre, sich dann aber als Professor für Wirtschaftspolitik seine Lorbeeren geholt hat und in der Politik und im FC Nationalrat Goal geschossen hat. An der HSG ist er auch heute mit 74 noch engagiert. Guten Morgen, Franz Jäger. Und ich habe gerade vorher herausgefunden, Bea Petri, Sie sind sich ja schon mal vor vielen, vielen Jahren näher gekommen und der Franz Jäger. Sie haben nämlich den Franz Jäger geschminkt.
Richtig, richtig. Und ich habe euch gerade verraten, er hätte es gar nicht gern gehabt.
Sicher.
Wenn er hat müssen in die Maske kommen, weil sie ja müssen kommen. Hat er das gar nicht gern gehabt, wenn man dann das Mäntel umgehängt, Kleenex nicht da hat und dann hat er das Gesicht schminken. Das ist nicht sein Ding.
Was hat man so für Tricks, wenn man eben mit Leuten zu tun hat, die das halt vielleicht lieber nicht so gern haben?
Man muss einfach schaurig pressieren. Ja, nicht viel reden und nicht viel fragen, sondern machen und zu lassen.
Sind Sie denn, was meinen Sie, wie haben Sie denn einmal gewirkt, Herr Jäger?
So. Ja, also ich glaube nicht, dass es so schlimm war bis jetzt. Zeit. Also, sie hat vielleicht auch den Eindruck gehabt, nur es ist klar, mit Ton, da müssen viele erleben und dann hat es einmal auch gestunken. Und die ganzen Verkleidungen, die man hat müssen machen musste. Heute hat es Spray, da kann man in der Maske ist man eigentlich schon relativ rasch wieder draußen.
Also dank der Technologie ist es heute einfacher.
Und so sympathisch, wie sie es gemacht hat, also bin ich überzeugt, so reagiert habe ich also nicht.
Nein, das war natürlich auch immer sehr konzentriert gewesen.
Ja, gut.
Das ist klar.
Vor der Sendung hat man immer Lampen viel.
Ist meine Lampe? Ich bin ein bisschen nervös und so.
Wie heute auch wieder.
Sicher?
Ja, ja.
Das erstaunt mich, Herr Jäger. Man merkt Ihnen überhaupt nichts an. Wenn man in der Maske ist, so geschminkt und pudert wird, das ist ja schon etwas unglaublich Intimes. Es lenkt einem jemand ins Gesicht. Wie nach kommt man da als Visagistin an einen Politiker oder einen Bundesrat oder einen Nationalrat, wie man Herr Jäger?
Also, mir kommt relativ nach, aber eben, das muss man so ein bisschen rausgespüren. Hat das jemand gern, wenn er so gebüdelt wird und wenn man ihn betreut? Oder will er das eher nicht? Es gibt gerade bei den Männern gibt sehr viele, die das einfach nicht gern haben. Aber sie wissen, sie müssen es über sich ergehen. Aber bei so einmaligen Fernsehauftritten kommt man sich vielleicht nicht so nach, wie zum Beispiel bei einem Spielfilm. Das ist etwas ganz anderes. Weil man dann wirklich quasi rund um die Uhr mit diesen Leuten zusammen ist und wirklich immer wieder muss ins Gesicht legen, Frisur ändern. Und das geht von Kopf bis Zehen, betreut man quasi die Figur. Also dort ist das schon noch etwas.
Also der ganze Mensch, also da gibt es mehr als nur eine Bekanntschaft, das wäre dann tatsächlich auch eine Freundschaft, die man da hat?
Vielfach, ja. Also ich bin mit sehr vielen Schauspielern sehr eng befreundet oder befreundet gewesen. Zum Glück, das ist natürlich etwas Schönes, weil man verbringt auch unglaublich viel Zeit vom Leben mit diesen Leuten. Und wenn dann noch eine Freundschaft privat entsteht, umso schöner.
Ja. Auf das können wir sicher, zum Beispiel auf der Harald Junke. Mit ihm haben Sie ja, so etwas wie eine Freundschaft können aufbauen. Das interessiert mich dann noch. Herr Jäger, Sie sind ins Bundeshaus gekommen zu einer Zeit 1971. Zum ersten Mal, Sie sind während 6 Legislaturperioden im Bundeshaus gewesen. Das ist ein Vierteljahrhundert. 1971. Mit Ihnen sind dann gerade ein knappes Dutzend Frauen zum ersten Mal ins Bundeshaus eingezogen. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen.
Ja, das ist natürlich klar. Aber eigentlich wollte ich gar nicht ins Bundeshaus. sondern ich hatte an sich die Idee oder schon den Plan, ist alles schon vorbereitet gewesen, dass ich die Gelegenheit hatte, nach Berkeley zu studieren.
Sie wollten dann eigentlich weit vor?
Ja, die Habilitierung, also die Habilitation dort zu machen. Und das war eigentlich alles schon vorbereitet. Ich durfte das damals für den Nationalfonds als Nachwuchsförderung. Und ja, dann habe ich natürlich, als ich angefragt wurde, ob ich kandidieren für den Nationalrat, habe mir zuerst einmal sichergestellt, dass ich ganz sicher nicht gewählt werde. Und habe auch wirklich echt nicht die Ehrgeiz gehabt. Und ja, es war dann so, dass ich in dieser Wahl irgendwie aus welchen Gründen, ich weiss es heute noch nicht, wahrscheinlich eher zufälligerweise, ganz knapp gewählt worden bin, nämlich mit 46 Stimmen, muss man das vorstellen, im Kanton St. Gallen, lange da gerade 46 Stimmen, dass ja. gewählt wird, und hätte nicht einmal wollen.
Ja.
Und dann habe ich natürlich doch, plötzlich hat es mich dann in die Ärmel
genommen. Ja, gepackt haben, oder?
Hat es mich dann natürlich schon gepackt, und dann hat es aber eine Beschwerde gegeben, dann hat man nochmal müssen erzählen, ob dann doch vielleicht der andere gewonnen hat. Und dann nachher ist es einfach so, dass es zwei Stimmen mehr gab. Statt 46 sind es 48. Und so ist es halt dann losgegangen.
Und dann, aber eben, wenn ich sage, es hat es gepackt, also nachher die nächsten Kandidaturen sind wie klar gewesen. Also wenn man dann mal in Bern anfängt, man geht nicht nur für 4 Jahre auf Bern, oder?
Ja, ich würde sagen, es braucht natürlich schon das erste Mal 4 Jahre, wo man dann langsam merkt, als Junge, ich war auch natürlich noch ganz jung gewesen, dass man nicht die Welt verändern kann, wie man es gerne möchte. Und ich hatte natürlich zuallererst schon den Ehrgeiz und ein bisschen die Illusion gehabt, wenn man hier auf Bern ist, sind alle auf dich gewartet und jetzt kommst du. Und dann sagst du mal deinen Großvätern und Großmüttern auch, hat es in die ersten gegeben. So hat man es aufgenommen. Aber es ist ganz klar, dass bald ist und dann auf die Welt kommt. Ich habe gesehen, dass es dann schon etwas anders geht und dass es ein paar Ältere gibt, die ihm dann schon ein bisschen den Moritz beibringen.
Sicher,
und sagen, hey, solltest du dir auch selber überlegen und da überlegen. Und dann ist klar, dass man ein bisschen die Hörner abstoßen muss und auch langsam merkt, wie man sich dort oben verhalten muss, dass man nicht einfach dann immer alle gegen sich hat. Und ich denke, heute gibt es auch ein paar, die sich das mal sollten.
Was sind so die ersten, wenn es so einen ersten Moment gegeben hat, wo Sie können sich noch erinnern können? Gut, es ist jetzt lange Jahr her, 45 Jahre, wo Sie wohl eins auf die Finger bekommen haben von einem von diesen älteren Semestern.
Ja, das ist so häufig vorgekommen, dass ich meinen Einzelfall
das gar nicht mehr können.
Aber auf der anderen Seite bisschen hat man natürlich schon auch ein bisschen davon gelebt. Die haben natürlich gewisse Sachen schon gesagt, wo vielleicht die anderen auch gerne gesagt hätten, aber sie haben nicht hören. Ich bin natürlich relativ frei gewesen und auch vor den Medien oder am Fernsehen bin ich natürlich dann gezwungenermassen sehr viel gefragt worden. Übrigens will ich Italienischer können auch am Tessiner Fernsehen, wo dort so gerne in Italien manchmal noch geschaut worden ist. Also man ist dann relativ rasch bekannt worden. Und da ist es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, im Parlament auch mal ein bisschen eins über die Ohren zu sagen. Also, das war nicht so schlimm gewesen. Ich hatte es eigentlich gut gehabt und ich habe mich immer besser gefühlt.
Sie haben beide gerade eine sehr beschäftigte Woche hinter sich. Bea Petri, jetzt ist gerade Ihre Biografie rausgekommen. Bea Petri ungeschminkt. Sie sind mit Ihrem Alter, ich darf sagen, Sie sind 60, nicht ein bisschen früh für eine Biografie.
Es ist nicht eine Biografie. Es ist nicht. Es sind Geschichten aus meinem Leben. Mhm. Und ein wichtiger Bestandteil ist meine Geschichte in Afrika, die ich habe. Und also ich habe ja das eigentlich gar nicht wollen, muss ich sagen. Das war nicht meine Idee gewesen, sondern der Verlag ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir wollen ein Buch machen. Und ich habe abgewunken und gesagt, nein, nicht schon wieder ein Schminkbuch, es gibt genug Schminkbücher. Und dann haben sie gesagt, nein, wir wollen kein Schminkbuch, wir wollen ein Buch über euch. Und dann habe ich schon gestutzt und gedacht, wer interessiert das überhaupt? Und bin dann aber so ein bisschen eingetaucht und habe gefunden, wenn ich eine Message habe für das Buch, dann ist es gut, dann mache ich das. Und die Message soll eigentlich sein, dass ich den Frauen Mut machen will. Und aus meinem Leben sieht man, dass man einfach gewisse Träume wirklich in Erfüllung bringen kann, wenn man halt auch fleissig ist und halt auch Herzblut hat und so weiter. Und das ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Buch. Also es ist nicht eine Biografie, sondern es sind wirklich Geschichten, die zum Teil finde ich, jetzt recht spannend zu sein, lustig zu sein, aber auch emotional, also ein bisschen berühren. Ja.
Auf das kommen wir auf jeden Fall, auf die berührenden, emotionalen Geschichten im Verlauf dieser Stunde. Herr Jäger, Sie sind wahnsinnig beschäftigt, ich kann das offenlegen. Wir haben richtig Mühe gehabt, uns zu erreichen diese Woche. Was machen Sie denn alles noch?
Ja, nein, es ist jetzt einfach so, dass ich diese Woche eine von meinen Ausbildungen hatte. Die gehen 2 Wochen. Das ist ein Produkt, das ich habe. Und für das bin ich so auch leidenschaftlich dabei, dass ich weiss, diesen Leuten bin ich etwas schuldig. Das ist eine Ausbildung für angehende Führungsleute in der Wirtschaft und in der Politik und vor allem natürlich auch in vielen Organisationen. Und da ist natürlich klar, dass man vom rund um die Uhr praktisch muss man da sein für diese Leute. Und denen gut, wo ich etwas versuchen, etwas zu vermitteln, was ich weiss, oder? Und das offensichtlich ist das sehr nachgefragt. Ich mache die Ausbildung nicht nur ich mache es immer für die Uni St. Gallen, das ist klar, aber ich mache es nicht nur in der Schweiz, sondern ich mache es auch in Deutschland und habe dadurch sehr einen Haufen Leute, die mich jetzt nicht nur von der Politik her noch von früher erkennen, sondern sehr aktuell, weil das sind auch junge Leute zum Teil, sind sie schon, sagen wir, in einem Alter von 30 bis 50.
Also sie haben das erste Studium schon, haben die schon hinter
sich. Die haben schon alles
sehr sind im Geschäftsleben und dann würden sie gerne von einem, ich habe gesagt, jetzt nicht Silberrücken, aber von jemandem, der doch ein bisschen etwas schon erlebt hat, etwas mitbekommen.
Ja gut, aber ich mache sie auch schon seit bald 30 Jahren. Ja. Oder? Und von daher gesehen ist es so, dass ich natürlich schon denke, dass eine gewisse Erfahrung in dieser Ausbildung für sie wichtig ist. Sie sehen dann auch oder hören dann auch die Echos. Oder? Und es ist schon klar, dass ich mich immer wohlfühle mit denen. Ich profitiere genauso viel, wie die auch profitieren. Also da bin ich überzeugt. Ich habe es gerade gestern, wo wir uns jetzt verabschiedet haben, vorgestern, wo die 2 Wochen vorbei waren, sind, ist es natürlich wirklich für mich immer ein Abschied, jedes Mal. Aber ich weiss, es geht dann schon bald wie so ein Kurs an und man hat dann halt eine Beziehung zu diesen Leuten und sehr oft, nach vielen, vielen Jahren noch, trifft man sie natürlich überall an, in Deutschland oder auch in der Schweiz und dann sich immer positiv äußern und da habe ich natürlich schon eine riesen Freude. Für mich ist das eines der schönsten Traumjobs, die ich immer gehabt habe.
Das persönliche auf SRF 1 mit dem Franz Jäger, Ökonom, und der Bea Petri, Maskenbildnerin. Ich würde gerne ein bisschen zu ihren Wurzeln kommen. Sag so, Drogistentochter aus Bern, die es nachher in die Welt verschlagen hat, vom Filmgeschäft, haben wir schon ein bisschen gehört. Nehmen Sie es mit so in die Kindheit. Ihr Vater war ein Drogist im klassischen Sinn. Was war das für ein Mensch?
Mein Vater war ein sehr schüchterner Mensch, eigentlich so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Er war leidenschaftlicher Drogist. Er hat alles gewusst, egal über Kerzen, über Wein, über Schnäpser, die man früher eben noch in der Drogerie hat bekommen, über Farben, über alle Kräuter. Also, ich weiss noch, in seinem Büro hat es 1000 Goldlackbüchsen, alle schön von Hand beschriftet, von ihm sehr sorgfältig und so. Und das habe ich natürlich als kleines Kind schon mitbekommen. Also die Leidenschaft zu auch Tipps und Tricks und was kann man nehmen, wenn man das hat oder das Wehweli, das Boboli und so weiter. Und, aber was sicher ist, aber mein Vater war ein scheuer Mensch. Er hat nicht viele Freunde gehabt. Er hat sich immer mehr im Alter zurückgezogen. Er hat die auch gerne ein bisschen Wein getrunken. Er hat sehr gerne gegessen. Er hat keinen Sport gemacht. Er war dort eher ein bisschen faul gewesen. Ja, so. Und er ist relativ früh gestorben, also mit 74 ist er gestorben und dann bin ich sehr lange ein bisschen verrückt über ihn, dass Wieso? Er gestorben ist. Ja. Ich wollte, dass er noch ein bisschen teilnimmt an dem, was ich gemacht habe. Er hat auch politisiert, aber immer nur hinter seinem Büro und hat auch bis da mitgewettert und so. Und als er dann gehört, dass er jetzt in das Bundeshaus kommt, und so, wäre eigentlich mein grösster Wunsch gewesen, ihn mal reinzubringen und dass er mal in diesem Nationalrat irgendwie reinsieht und so. Aber leider habe ich das nie geschafft. Mhm. Und das habe ich natürlich sehr bedauert und darum bin ich auch hässig, dass er einfach weggestorben ist.
Ihre Mutter ist sehr lange am Leben geblieben. Sie ist erst vor kurzem verstorben.
Richtig, ja. Meine Mutter ist 94 geworden. Aber auch sie habe ich nicht... Ich habe sie mal auf Berlin bringen zum Harald Junke, der ist sie gekommen, aber eigentlich wegen Günther Pfitzmann und wegen Harald Junke, nicht wegen mir. Weil sie war total Fan vom Pfitzmann. Und dann habe ich diesen zwei Herren gesagt, meine Mutter kommt und bitte stört mich nicht, sie redet sehr viel. Hat er Geduld? Und dann hat sie gesagt, ja, bring sie, wir nehmen uns ihren an. Und die zwei waren einfach grossartig. Und meine Mutter hat wirklich bis zu ihrem Tod geschwärmt von dem. Also, immer muss sagen, nicht von mir, aber dass sie die Begegnung hatte mit diesen zwei Herren, das ist für sie, glaube ich, schon ein Riesenerlebnis gewesen.
Schön, wenn wir gerade anknüpfen können zu Ihrer Kindheit. Franz Jäger, Ihr Vater war Arzt, unter anderem Clubarzt vom FC St. Gallen.
Ja, das stimmt. Und das hat natürlich bei mir relativ früh dazu geführt, dass ich im Espeli natürlich schon als ganz kleinster Bub nicht aufgewachsen bin, aber sehr viel bin ich dort gsi und habe natürlich den Fußball von hinten her schon kennt, relativ früh. Und es ist auch logisch, dass ich dann relativ bald auch im FC St. Gallen den Junior waren bin. Und das ist natürlich auch mein Vater gsi, der das organisiert hat. Und es ist schon so, dass mein Vater ein bisschen ähnliches erlebt, wie von Petri auch. Ich hatte einen Vater, der ein Eindrückler war. Er war sehr gross, sehr streng. Er hat natürlich mir relativ früh auch immer so ein bisschen den Weg zur Politik, indem er selber sehr stark politisch engagiert war, obwohl er nicht in einer Partei war. Aber es hat ihn nicht mehr gefesselt. Er hat vor allem auch natürlich die internationale Politik. Ich weiss noch, der Goal war bei uns immer ein Thema. Natürlich dann auch die ganze Zeit, war vor allem noch im Krieg. Ich meine, immerhin, ich bin natürlich schon bereits einige Jahre noch im Krieg aufgewachsen. Oder? Und von daher gesehen war es schon ein bisschen dort die Wurzel gewesen, auch zu dem, dass mich immer eigentlich so ein bisschen das Gemeinwirtschaftliche, aber auch das Politische, das Gesellschaftliche stark interessiert hat. Und mein Vater ist dann natürlich und ich sind wir nicht immer geradeaus gekommen. Also wir haben dann schon, gerade als ich dann ein bisschen älter war, haben wir dann recht grosse Differenzen auch gehabt, harte Auseinandersetzungen. Aber es ist dann natürlich auch klar gewesen, als ich dann in den Nationalrat gewählt worden bin, da hat er plötzlich einen wahnsinnigen Stolz bekommen. Ja. Und dann sind wir echte Freunde geworden. Und wir haben es wunderbar gehabt in den letzten Jahren. Ich denke heute noch an meinen Vater zurück. Und dann ist mir dann auch so gegangen. Mit nicht einmal knapp 70 ist er gestorben. Und das haben wir auch nie verziehen. Es ist mir genau gleich gegangen wie der Frau Petra. Er war ein wunderbarer Mensch. Und ich muss sagen, ich bin wirklich happy, dass ich so einen Vater hatte.
Welche Rolle hat Ihre Mutter gespielt an diesen Tischgesprächen?
Ja, sie hat dann einmal versucht, ein bisschen zu vermitteln. Es war aber nicht nötig. Wir haben uns eigentlich immer gefunden, wenn wir was gefragt haben. Ja. Haben wir das auch so können wieder auf die Gradlinie bringen. Aber meine Mutter hat mich natürlich schon auch sehr stark beeinflusst, weil wir haben ja dann, gerade nach dem Krieg, zwei, drei Jahre, ich habe die erste Klasse praktisch nicht besucht. Ich war in Italien dann mit meiner Mutter. Sie hat aus gesundheitlichen Gründen, haben wir klimatisch bedingt von meiner Mutter her, haben wir dort doch viele Zeit in Italien verbracht, wo ich doch einen Teil von meiner Jugend sehr stark geprägt hat. Und sie hat natürlich gezwungenermaßen hat sie dann mich lehren, oder? Also, ich war nie in einem Kindergarten, gewesen, hat die erste Klasse, wie später auch die erste Gymi, habe ich nicht gemacht, die habe ich übersprungen. Also mit anderen Worten, es war für mich eine eindrückliche Sache gewesen, wie gut, dass sie das gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass ich irgendetwas verpasst habe. Auch im Kindergarten oder die erste Klasse. Ich habe überall, wo ich war, habe ich immer Kollegen gefunden. Und für das Schutten, schon von klein auf, habe ich überall so einfach Kontakt gehabt. Ob ich mir jetzt auf Konstanz runtersäget und dort irgendwo ein paar Schutten, dann bin ich gerade hin und gesagt, ich will auch mitmachen. Oder? Und so hat man natürlich schon den internationalen Kontakt schon von klein auf immer genommen.
Nachher sind Ihre Wege, jetzt im Fall von Franz Eger, hätte man ja können denken, dass Sie in Richtung Arzt gehen. In Ihrem Fall, Bea Petri, sind Sie im weitesten Sinne schon ein bisschen in den Rahmen vom Vater reingekommen. Sie haben eine Apothekerslehre gemacht. Ist das richtig?
Also, ich habe nicht studiert, sondern ich habe Apothekerhelferin. Ja. Weil ich nie mit der Idee bekommen, als junges Mädchen, weil ich jetzt Kosmetikerin werde, haben meine Eltern die Hände verrührt und gesagt, es kommt überhaupt gar nicht in Frage. Du gehst in die Apotheke oder machst Drogistin. Dann habe ich gefunden, gut, dann mache ich Apothekerhelferin. Und habe so die Lehre gemacht. Ja, und habe eigentlich sehr gerne im elterlichen Geschäft gearbeitet, weil wir haben ja noch eine Apotheke in der Stadt Bern. Und das habe ich gerne gemacht, bis ich den eben Berufswechsel vorgenommen
habe. Das ist ein bisschen ein spezieller Fall. Oder? Sie haben das jetzt diese Woche öffentlich gemacht, man liest es in Ihrem Buch. Oder? Der erste Job zur Maskenbildnerin hat ja ein bisschen... Sie haben dem Glück ein bisschen verholfen, darf man das so sagen?
Ja, also ich muss auch sagen, damals hat man nicht, also Maskenbildnerinnen sind nur am Theater gewesen. Ja. Und das wäre jetzt nicht richtig, wenn ich würde sagen zur Maskenbildnerin, sondern das Fernsehen im Bundeshaus hat damals eine Schminkerin gesucht. Und ich habe zufällig erfahren, dass die das suchen. Und ich war getrennt von meinem ersten Mann. Und mein erster Mann war Apotheker. Also es ist alles so in der Familie geblieben. Wir haben nur Kontakt mit Apotheker und Ärzte und so. Und es war furchtbar. Und als ich auseinander bin von meinem Mann, habe ich einfach gewusst, ich muss etwas anderes machen. Egal was, einfach etwas anderes. Und ich habe erfahren, dass eben im Bundeshausstudio, dass man eine Schminkerin sucht, sofort. Und dann habe ich mir eben ein Zeugnis geschrieben. Und ich habe mir selber geschrieben, wie grossartig das ich bin. Weil ich einfach gewusst, jetzt geht für mich, wenn ich die Stelle bekomme, geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich komme aus diesem ganzen Apotheker, aus dieser Krämer-Geschichte raus. Und jedenfalls bin ich mit diesem hervorragenden Zeugnis zu einem Fotograf und gesagt, bitte, du musst mir das unterschreiben. Er hat das gemacht, widerwillig, aber er hat gesagt, also ich will dir nicht im Weg stehen. Und so bin ich damals zum Chef im Bundeshausstudio. Und er hat gesagt, ja, das ist ja grossartig. Und dann
aber gemacht haben Sie es ja trotzdem noch nie, oder? So richtig? Nein. Wie haben Sie das denn gezeigt?
Also ich habe natürlich durch meine Arbeit in der Drogerie und in der Apotheke habe ich schon Erfahrung gehabt. Und ich habe mich immer interessiert an Schminksachen und so. Das ist klar, jede Frau hat ja das Faible, dass man sich gerne schminkt. Und einfach, ich habe immer Interesse gehabt. Also egal, ob es eben ist für Kindernahrung oder für Schminken oder für was auch immer. Es hat mich interessiert. Also ich habe schon ein bisschen Kenntnis gehabt. Aber das Lustige war eben, es hat Casey eine Prüfung machen und sie holte jetzt einen Journalist und ich musste zeigen, wie ich vorschminke. Und ich war natürlich total aufgeregt. Und dann ist die Chefschminkerin von Gomano, vom Tessin, haben sie extra nach Bern. Und die war dann mit mir in dieser Maske und dann ist der Journalist angesessen und ich habe ihm das Mäntel umgehängt und das Kleine war da und habe angefangen. Und dann sagt die wirklich nach ein paar Sekunden, ja, mir sieht, du hast Routine, das ist okay. Also darum gesehen, also das Glück ist wirklich vollumfänglich auf meiner Seite.
Es braucht es einfach manchmal ganz genau. Ja. Gibt es eine ähnliche Erfahrung von Ihrem ersten Weg, wo Sie haben ja quasi nicht eben Arztsohn und dann sind nicht zum Arzt geworden, sondern Sie hat es mehr in Richtung Mathematik und Zahlen verschlagen, Herr Jäger.
Warum? Ja, das stimmt schon. Es war klar gewesen, dass der Vater auch gerne hätte, dass sie zum Gallen sein Nachfolger wäre. Aber er hat dann müssen eingesehen, dass ich für das nicht viel mitbringe. Ich habe schon Angst, weil vom Blut anschauen noch gar. Und da ist nicht für mich gar nicht die Frage gekommen. Und dann hatte ich auch ein bisschen andere Interessen gehabt, oder? Ich tue gerne eben ein bisschen auch schon, ich habe junge Theater gespielt und da ist auch schon gewusst, das ist nichts für mich. Und dann hatte ich zum Glück einen Bruder, wo ich gewusst habe, der hat sicher Talent, der kann meinem Vater gut nachfolgen. Und der hat das auch dann gemacht und ist dann sein Nachfolger
zu St. Gallen
geworden. Ich habe dann eine andere Kurve genommen und von daher gesehen, glaube ich, ist das gut.
Aber eben, Sie haben eine Faible für Zahlen, für Mathematik, das hat Sie wirklich, das hat Sie fasziniert und interessiert.
Ja, es ist schon so. Ich habe in der Studentenverbindung auch den Übernamen Kabinom. Da kommt ja aus der Mathematik. Und ich habe dann eigentlich mir überlegt, soll ich an die ETH gehen? Und ich wäre gerne an die ETH Mathematik studieren. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, was kannst du nachher mit dem machen? Oder? Du wirst dann vielleicht Lehrer an einer Kante, oder? Oder du bist vielleicht noch in einer Versicherung. Aber beides war eigentlich nicht gerade so mein Traumziel. Und dann habe ich dann gedacht, ja, nein, vielleicht gibt es auch noch andere Bereiche, wo es ein bisschen Mathematik gut tun würde. Und dann habe ich dann so eine Kombination gemacht, wo ich dann bald gemerkt habe, an der Uni St. Gallen, hier, damals noch Hochschule St. Gallen, da kann man da vielleicht ein bisschen kombinieren. Und dann habe ich dann den Weg eingenommen.
Ja, das ist, haben Sie nie bereut. Das ist etwas, was Sie nämlich während der Zeit von der Politik vielleicht ein bisschen zurückgestellt haben, aber Ihre akademische Karriere hat eigentlich dann auch nach der Politik so richtig erst losgelassen.
Ja, es ist natürlich klar. Ich bin dadurch, dass ich dann in die Politik gewählt worden bin, eigentlich gegen meinen eigentlichen Willen, ist es dann so gewesen, dass ich schon müssen eine Gratwanderung machen musste. Auf der einen Seite auch die Universität habe ich ja geforscht und gelehrt. Ich habe dort dann auch im später, also in den 80er, späteren Jahren, habe ich mitgebracht. Wir haben ein Institut, ein grosses Institut aufbauen, das doch relativ auch schönen Erfolg gebracht hat. Aber das war natürlich alles immer in einer Gratwanderung, auch mit meiner politischen Aktivität. Ich hatte eine Zeit, wo ich dort in den vielen Wirtschaftskommissionen, ich habe immer nur Wirtschaftskommissionen, bin ich gegangen und habe dort können, genau da, was ich im Beruf gemacht habe, kann ich können dann auch umsetzen, direkt auch in der Politik. Und das ist natürlich schon schön gewesen. Ich habe die Finanzkommission dürfen präsidieren, das ist natürlich immer, ich bin von einer kleinen Partei hergekommen. Also das ist natürlich schon schön gewesen, dass ich so etwas machen durfte. Und von daher gesehen, die Kombination hat mir unglaublich viel gebracht für nachher, wo ich dann aufgehört habe in Bern, dass ich dann an der Uni St. Gallen, ich musste mich dann auch bewerben für eine ordentliche Professur und dann bin ich gewählt worden. Und das war natürlich für mich dann wirklich der schönste Tag. Und ja, ich muss ganz offen sagen, ich habe noch lange profitiert von dem, was ich vorhin gemacht habe in der Politik. Weil ich habe ja das, was ich gelernt habe, habe ich auch selber erlebt. Und ich glaube, das ist auch für die Studenten natürlich immer sehr interessant gewesen. Ich konnte viele Anekdoten erzählen. Das war auch manchmal ein bisschen so etwas zum Lachen gewesen, ja. Oder? Und von daher gesehen muss ich sagen, ich glaube, das ist, wie Sie sagt, ein riesiger Glücksfall gewesen. Ich habe es auch, wie Sie erlebt. Das wäre heute nicht mehr möglich. Das ist absolut nicht mehr denkbar, dass man so etwas kombinieren kann. Ich meine, ich hatte dann auch noch eine militärische Karriere daneben. Also das ist einfach etwas, was man sich einfach nicht mehr vorstellen kann. Und heute ist klar, du bist heute, wenn du heute noch mehr als 10% im National- oder Ständerat kannst machen als von deinem eigenen Beruf, dann gibt es praktisch im Ständerat heute niemand mehr. Das ist also einfach nicht mehr möglich. Und in der akademischen Laufbahn kannst du das auch nicht mehr kombinieren.
Schon denkbar,
das ist einfach nicht mehr denkbar. Und darum, ich würde sagen, ein Privileg der frühen Geburt. Oder? Das wäre alles nicht so nicht mehr möglich. Man müsste einen anderen Weg suchen. Ja, wahrscheinlich gibt es auch bessere oder noch bessere Wege. Aber das, was da bei mir mache, ist nicht mehr möglich.
Glücksfall eben, zum Beispiel, wenn man Leute kennenlernt, Persönlichkeiten kennenlernt, in Ihrem Fall, Sie haben das schon kurz erwähnt, bei Petri, der Harald Juncke, jemand, der einem immer angehört hat, ein Mann, der so viel Lichtseiten hatte, aber auch sehr viel Schattenseiten mit dem Alkohol. Was für ein Harald Juncke haben Sie kennengelernt?
Der Harald Juncke war ein unglaublich ein toller Mensch, muss ich einfach sagen. Also, er hat immer von sich gesagt, er sei alkoholkrank, er hat sehr gelitten unter dem. Er hat aber gewusst, er hat die Krankheit und er ist gefährdet und er ist das Leben lang gefährdet. Mhm. Er war ein hervorragender Schauspieler, total konzentriert. Er hat genau gewusst, was er machen muss. Ausser, wenn er eben die Abstürze hatte. Die Abstürze kamen meistens aus Stress oder wenn er in ein Loch gefallen ist, nach Dreharbeiten, nach angestrengten Zeiten. Aber er hat sehr viel Humor gehabt. Ist aber, was wirklich auffällig war, ist, dass er eine sehr schüchterne Person war. Und er war oftmals überfordert mit all seinen Fans, die um ihn waren. Weil wenn wir in Berlin gedreht haben oder so, die Deutschen, die haben manchmal wirklich keine Distanz zu ihm. Und die Frauen wollten ihn immer küssen. gerade. Also die wollten ihn anhechten, ankumpen. Und das ist ja etwas, was wir hier in der Schweiz nicht so kennen. Da ist immer eine Distanz und ein Respekt. Aber das habe ich in Deutschland so nicht erlebt. Und darum war ich ja auch ein bisschen Bodyguard. Ich habe mich aber vor der Ahne gestellt und habe die Leute einfach von ihm weghalten. Und ja, also für mich ist das irrsinnig. Und vor allem auch seine Anekdoten, die er immer wieder erzählt hat. Oder wenn er eine Gala hat müssen machen, das hat er geliebt. Und dann hat er, jetzt tut er sie Yves Saint Laurent Smoking anlegen und dann seine Lackschuhe. Und das hat er geliebt. Er hat so etwas Liebevolles gehabt.
Die haben sie dann kennengelernt? Also wie hat die erste Begegnung?
Also wir haben die Produktion, die neue Filmproduktion Berlin hat mir damals angerufen und gesagt, los, wir wollen dich gerne, wir haben Harald Junke als Hauptdarsteller und wir wollen gerne, dass du einfach mit ihm sehr süffel umgehst. Und sie haben einfach gewusst von mir, dass ich das kann, weil ich bin nicht mehr ganz jung war, bin in einem Alter zum Spielfilm gekommen, wo ich doch schon eine Reife hatte. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und darum haben sie mir auch gerne die älteren Schauspieler gegeben. Also wie Otto Sanders oder eben Günther Pfitzmann, Brigitte Mira. Das ist so die alten Schauspieler, die leider mittlerweile alle gestorben sind. Und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und das hat auch wieder mit dieser Geschichte vom Bundeshaus-Süden gehabt. Ich habe einfach gerne die Leute betreut und geschaut, dass es ihnen gut geht. Und die Kameraleute haben immer gesagt, und die Regisseure, die Maskenbildnerin macht den Tag vom Schauspieler. Also wenn der Schauspieler glücklich aus der Maske kommt, dann ist der Tag gerettet.
Dann sieht man auch eine einfachere Arbeit. Ja, das ist richtig. Klar. Ja, ja. Sie haben vorhin kurz angesprochen, LDU, oder der Landesring der Unabhängigen, gibt es nicht mehr. Also, wie gehen Sie, oder wie sind Sie mit dem umgegangen, dass es jetzt plötzlich die Partei sang- und klanglos fast irgendwie verschwunden ist?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ja. Weil, Sie, ich bin ja dann zurückgetreten und dann ist es ja noch weitergegangen.
Ja, ja.
Und ich habe dann eigentlich können mitverfolgen, wie dann langsam doch die Grünliberalen dann allmählich aufgekommen sind, die ja eigentlich ein bisschen unsere Nachfolgepartei waren. Und ich bin ja damals auch sehr stark auf derselben Linie und habe ja den Landesring auf diese Linie geführt. Und dann ist das irgendwie, ich würde sagen, ein bisschen parteihistorisch, da müssen wir jetzt so lange drüber reden, was da alles ist.
Was da passiert ist.
Sondern ich habe dann einfach so Kenntnis genommen, es ist nicht mehr. Ich bin aber dann auch wiederum froh gewesen, dass ich jetzt plötzlich parteiunabhängig war und habe gesagt, dass also die Partei möchte jetzt eigentlich nie mehr missen, nämlich die von der Parteiunabhängigkeit. Das war für mich ein wunderschöner Zustand. Ja. Und ich habe mich auch dann entschlossen, nie an einer anderen Partei wieder anzuschliessen, sondern ich versuche einfach für alle Parteien, wenn sie meinen Ratschlag wollen, da zu sein. Und das mache ich auch sehr oft. Und es gibt in vielen Parteien, gibt es das, was ich gut finde und das anderes, was ich jetzt weniger gut finde. Aber da geht es wahrscheinlich nicht anders als euch allen.
Sehr diplomatisch, gute, geschickte Antwort. Sie sind beide auch schon mal im Ausland unterwegs gewesen, Abenteuer hier und da. Bei Ihnen, Bea Petri, weiss ich, seit etwa 8 Jahren gibt es eine ganz spezielle Verbindung, ausgerechnet nach Ouagadougou, das ist die Hauptstadt von Burkina Faso, wo man jetzt als Bea Petri aus Bern nicht einfach unbedingt zu ahnen kommt. Warum gerade Ouagadougou?
Mir hat damals eine Organisation, eine Schweizer Hilfsorganisation, Swisskontakt, angefragt, ob ich auf Ouagadougou unterrichten würde. Und ich habe natürlich gesehen, was soll ich dort unterrichten, in einem Drittweltland, wo es so schlecht geht. Und dann haben sie gesagt, nein, du musst gehen und du musst einen Teil Maskenbild, aber auch Kosmetik, deine Kosmetikerfahrung weiterbringen. Und ich habe gemerkt, ich wüsste selber nicht richtig gescheit, was ich eigentlich dort unten machen soll. Ich habe meine Koffer gepackt und bin gegangen. Und nach 3 Tagen, als ich dort war, habe ich einfach gewusst, entweder nimmst du den nächsten Flüger und gehst wieder heim, weil das bringt alles nichts, was ich da mache, oder ich engagiere mich richtig. Und in Anbetracht dessen, dass ich so eine wunderbare Frau lernen konnte, Safi Ouattara, die die bestehende Schneiderinnen-Schule geführt hat, und ich sie gefragt habe, willst du wirklich die Schule vergrössern? Und sie so klar und deutlich ja hat gesagt, habe ich mich dann engagiert. Und mit ihr zusammen ist da wirklich etwas entstanden, das fantastisch ist. Ich finde es wirklich grossartig. Einerseits, was sie leistet dort unten. Es ist mittlerweile eine sehr grosse Schule, eine neue Schule, eine schöne Schule, wo junge Leute im Alter zwischen 14 und 22, vorwiegend Frauen, ausbilden in den Berufen von Schneiderin, Kosmetikerin, Coiffeuse und einen kleinen Teil Maskenbild. Und Maskenbild darum, weil Burkina Faso das grösste Filmfestival hat, alle zwei Jahre. Das ist Fespaco, heisst das. Es findet in Ouagadougou statt. Und was eben viele nicht wissen, ist, dass Bollywood dreht ja am meisten Filme. Mhm. Aber an zweiter Stelle kommt eben gerade Afrika und erst an dritter Stelle kommt Hollywood. Also für die Afrikaner ist das ganze Film ganz unglaublich wichtig. Und darum war der Anspruch auch, sie wollten gerne eine Maskenbildnerin haben, die eine Ausbildung machen kann, damit sie das selber abdecken
können. Wie kommt man zu Schlag mit einem anderen, sage ich mal, Umfeld, kulturell natürlich, es wird ganz anders geschäftet. Also, da kann man je nachdem auch auf die Nase fallen. Ist Ihnen das auch passiert?
Sehr. Nein, ich bin nicht auf die Nase gefallen, gar nicht. Aber ich musste afrikafin werden. Ich musste lernen, Mentalität. Was ist Ihnen am wichtigsten? Ich wohne auch immer bei der Safi privat. Und am Anfang habe ich gedacht, wieso ist jetzt das Messer so lodelig? Wieso können die das nicht anschauen? Wieso können die das nicht auswechseln? Wieso ist jetzt das Geschirr so kaputt? Das muss man doch endlich entsorgen. Und. Bis ich halt gemerkt habe, halt, stopp. Da läuft alles ganz anders ab. Da gibt es ein Problem. Ein wichtiges Problem, nämlich, wie komme ich zum Essen? Und alles andere ist nicht wesentlich. Und so bin ich nach einfach in diese Mentalität hineingekommen und habe begriffen, was das heisst, wenn man an so einem Ort muss überleben, wie in Westafrika, wie in Burkina Faso. Ich habe natürlich ganz viele furchtbare Geschichten erlebt, aber auch viel Schönes, wo mir auch Kraft gibt, jedes Jahr zu gehen.
Aber Sie bleiben dran. Also
das ist ganz wichtig. Also das ist eine moralische Verpflichtung, die ich habe und die werde ich so lange im Leben weiterführen. Und es ist ein Teil von meinem Leben geworden. Es hat abgesehen von meinem Leben auch sehr geändert. Ich habe einfach schätzen, wo ich geboren bin, wo ich leben darf. Unser ganzes Gesundheitssystem. Ich habe ganz viele Sachen lernen und begreifen. Und das ist einerseits sehr spannend, das ist aber auch manchmal ungerecht. Also manchmal frage ich mich natürlich auch über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Also es ist schon spannend, sagen wir mal so. Es ist einfach ein spannendes Thema.
Ja. Wenn ich sage Ausland, das verbindet Sie beide. Van Seeger, Sie sind in den 90er Jahren einmal richtig Schlagzeilen gemacht mit der Mission auf Bagdad. 1990 hat es Schweizer Geiseln gegeben, die dort unten festgesessen sind. Gerade vor dem ersten Golfkrieg waren quasi Geiseln vom Saddam-Regime. Und da ist der Franz Jäger mit ein paar anderen auf Bagdad gegangen.
Ja, es ist ein paar andere. Es ist vor allem damals zwei Kollegen, wie Jean Ziegler und der andere ist Deka Röhler. Sie sehen ja, wir drei sind ja gar nicht politisch auf der gleichen Linie. Aber eins haben wir gemeinsam gehabt. Wir haben uns immer für den Nahen Osten, für die Nahostpolitik, auch für den Palästina-Konflikt, haben wir uns immer stark interessiert. Und wir haben damals einfach erlebt, dass der Saddam Hussein doch mit einer entsetzlichen Taktik geschaffen hat. Er hat nämlich wollen sich schützen gegen die amerikanische Bedrohung, wie er sie benannt hat. Vor dem ersten Golfkrieg hat er Geiseln, Leute, die dort in Irak gelebt und auch gewirtschaftet haben, eigentlich für das Land, auch immer etwas zu tun haben, aber Ausländer sind, Amerikaner, Engländer, Deutsche, Schweizer, hat er gefangen genommen und hat sie nachher an die Orte hinzutun, wo man gewusst hat, dass das Ziel wäre nachher für eine allfällige amerikanische Invasion. Und damit hat er natürlich ein Spiel getrieben, wo mich unglaublich etwas so perfides gefunden hat. Aber man musste sich einfach im Klaren sein, wenn man da nicht versucht, Verhandlungen zu führen mit dem, dann nachher sind die Menschen alle verloren. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, wenn unsere Außenpolitik aus verschiedenen Gründen da nicht machen kann. Ich sage nicht als Kritik, weil sie es nicht gemacht haben, die einfach hängen lassen dort draussen. Denn es hat wirklich politische Überlegungen gegeben, außenpolitische, wo man vielleicht hätte müssen sagen, wir können, müssen aufpassen als neutrales Land. Da haben wir gesagt, dann übernehmen wir jetzt die Initiative, haben uns zusammengetan und sind dann das Dritte, sind wir dann so nach Bagdad und haben dann dort in Bagdad gewartet. Wir haben eine spannende Zeit gehabt, manchmal ist es nervenerregend. Wir sind dann schrittweise in den Verhandlungen immer höher gekommen. Aber ist ja klar, wir haben genau gewusst, dass wenn wir nicht mit dem Saddam Hussein selber verhandeln können, dann geht nichts. Oder wir können nur bis dorthin, können wir alle die technischen Bedingungen und so weiter können wir, besprechen. Aber es ist ganz klar, dass am Schluss er die Entscheidung fällt. Und dann war es natürlich auch so, dass wir dort bei dem Warten haben wir dann die Gelegenheit gehabt, berühmte, weltberühmte Menschen kennenzulernen, die wir sonst gar nie hätten kennenlernen können. Das sind international bekannte Politiker und auch Persönlichkeiten, wo man als Kleiner nie gedacht hat, dass man sie je treffen wird. Ich durfte zum Beispiel einen ganzen Abend mit Mohammed Ali verbringen, weil der war auch dort. Im gleichen Hotel. Und das ist natürlich, er ist schon nicht mehr so ganz. Ist nicht mehr alles so ganz 100% bei ihm gewesen, aber eine eindrückliche Persönlichkeit, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich, wo noch mal Grüße gesagt hat, habe ich gemeint, ich verschwinde in seiner Hand. Aber es war also irrsinnig. Na gut, nachher ist es natürlich immer wie mehr zu einem Krimi geworden. Wir haben am Schluss dann nicht mehr gewusst, klingt es oder klingt es nicht. Der Golfkrieg, wir haben gemerkt, es wird immer spanniger und es wird immer prekärer. Und es hat dann Zeiten gegeben, wo man wirklich nicht mehr sicher gewesen sind, ob wir überhaupt wieder zurück können. Weil wenn der Krieg ausgebrochen wäre, wäre es wahrscheinlich dann eine ganz schlimme Geschichte daraus geworden. Aber es war dann interessant gewesen, ganz was sich dann zugespitzt hat, haben wir dann in den letzten Verhandlungen sind wir dann zu ihm gerufen worden. Und jetzt sagt man natürlich, klar, sind wir wirklich beim richtigen Saddam gewesen, sind wir wirklich in seinem Palast gewesen, weil der hätte ja auch auf Internet getragen. Aber wir sind heute wir sind schon da und heute bin ich noch mehr überzeugt, dass wir wahrscheinlich wirklich, also mit grösster Wahrscheinlichkeit, bei ihm selber
beim gewesen. Echten Saddam.
Ja, weil es ist dann noch ganz spannend gewesen, wo wir dann bei ihm rein gewesen sind, oder sind da müssen, sind alle seine Politiker gesessen, aber alle in den Militäruniformen, sind alle zusammen, vom Außenminister bis zum Justizminister, alle in der Uniform. Dann der, der gefilmt hat, das sind natürlich seine eigenen Equipen gewesen, auch in der Uniform. Und dann ist einer reingekommen und hat gesagt, man hat dann lange mit dem geredet, oder? Und er hat uns dann natürlich, er war ja eine eindrückliche Persönlichkeit gewesen, also muss ich mal vorstellen, das war nicht ein Rabauz gewesen, wo sich dann da irgendwie mit Kopfstimme, sondern ganz ruhig ist er gewesen, sehr zurückgehalten. Er hat einen Dolmetscher gehabt, der selber Diplomat war, auch in der Uniform. Und dann hat er den er hat nur Arabisch geredet. Er hat aber gemerkt, wenn der etwas falsch gesagt hat, man hat dann gemerkt, dass der Kai total gut Englisch kann, oder? Und hat uns dann natürlich gefragt, wie man denn das Ganze findet in Bagdad. Und hat uns auch nach der Schweiz gefragt, weil er hat die Schweiz, hat er immer gesagt, er bewundere eigentlich das Land. Also das war natürlich dann langsam pervers gewesen, manchmal die Argumentation. Mhm. Aber immerhin, er hat gesagt, er hat sich jetzt entschieden, für eine Liste. Und dann ist dann also der reingekommen, der Offizier, der die Listen abgelesen hat. Und dann hat er angefangen. Und plötzlich ist der Saddam Hussein, hat so ein Tischchen da nebenzu gehabt, ein Teetässchen und dann hat er so einen silbrigen Revolver. Und dann hat er angefangen, den Revolver so zu trollen. Und man hat ja immer wieder erfahren, was er alles so betrieben hat in solchen Momenten. Der ist so verrückt worden. Und hat den wieder rausgeschickt. Und wir haben dann später erfahren, dass der eine falsche Liste da vorgelesen hat. Und das ist, das ist dann also ganz eng geworden. Und dann ist der dann wieder gekommen. Wahrscheinlich war dann richtig gut gewesen, dass der dann nachher die richtige Liste reingebracht hat. Und dann haben wir erfahren, dass wir also, dass wir 36 nehmen haben. Menschen, die jetzt praktisch fast alle Schweizer, dann hat es ein paar Deutsche darunter gehabt, etwa 12 oder 13 Deutsche. Keine Amerikaner, weil die hat er nicht freigegeben. Und dann nachher hat es noch ein paar, wo er gesagt hat, die können dann später nachkommen. Das sind Ärzte ohne Grenzen Vertreter gsi. Und in dieser Situation, glaube ich, sind wir natürlich recht glücklich gewesen, dass das gelungen ist. Und ich kann sagen, die 36 Menschen plus noch dann die anderen 12, die dann nachher noch nachgekommen sind, ein paar Wochen später, sind dann eigentlich, ja, man kann mal sagen, der Folter und dem ganzen Fürchterlichen, was nachher dann passiert ist, sind sie dem entkommen. Und haben, ja, sind wahrscheinlich glücklich gewesen, dass es so ausgelaufen ist. Ich muss noch sagen, was mich ein bisschen enttäuscht hat damals, und ich glaube, Edgar Oehler und auch Jean Ziegler ist es ähnlich gegangen, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Medienrummel dabei gehabt. Ich würde das heute auch einiges anders machen. Aber eins hätte man vielleicht schon können erwarten, dass vielleicht einmal nur ein Satz gekommen wäre, ja, das sei eine gute Sache gewesen. Wir hätten ja wirklich ein schönes Resultat gehabt. Weil wir haben 48 Menschen selber gerettet. Und da haben wir...
Ja, genau. Ja.
Und da muss ich schon sagen, da bin ich dann schon enttäuscht gewesen, dass wir dann von der deutschen Botschaft empfangen worden sind und die uns einen grossen, grossen Dank ausgesprochen haben an einer Feier, die wir hatten, bin auf der Botschaft. Und in der Schweiz haben wir das leider nicht erlebt. Und bin aber überzeugt, das ist jetzt auch vorbei. Ich kann auch verstehen, dass sie ein bisschen Mühe mit uns.
25 Jahre später die Versöhnung, genau.
Nein, schon vorher.
Schon vorher. Gut. Ja. Sie sind beides Familienmenschen. Familie bedeutet ihnen sehr viel. Im Fall von Franz Hilger, glaube ich, 7 Enkelkinder, 4 Kinder. Bei ihnen sind es auch schon 2 Kinder und 1 Enkelkind. Gell?
Zwei.
Enkelkind sogar bei der Bea Petri. Und zum vierten Mal verheiratet. Also sie haben gewisse Flair für die Liebe, sage ich jetzt einfach mal, und ein Flair für Hochzeiten gehabt.
Absolut, also Hochzeiten finde ich das Größte. Ich sage immer, mein Mann soll mir doch wieder heiraten, soll mir nochmal wieder Antrag machen. Nein, es hat sich einfach so ergeben. Und ich hatte tolle Männer gehabt, vielleicht mit Ausnahme vom zweiten Mann. Aber der erste Mann ist ganz toll. Wir sind immer noch ganz enge Freunde. Er ist der Vater meiner Kinder. Das wird immer so bleiben. Der dritte Mann war toll. Mein vierter Mann ist toll. Also ich bin eigentlich glücklich über all meine Männer.
Wir haben noch nur ein paar wenige Augenblicke Zeit. Aber der Grund, warum das der zweite Mann jetzt nicht so toll ist, Sie haben eine Räuber- und Poly-Geschichte erlebt mit dem Mann.
Ja, da bin ich ziemlich als so Berner Mädchen, die auf Zürich kam, bin ich ein bisschen wachgerüttelt worden. Er ist nach ein paar Monaten, als wir geheiratet waren, ist er verhaftet worden, morgen um 6 Uhr aus dem ehelichen Bett raus. Und ich hatte natürlich keine Ahnung gehabt, was war. Und er ist dann in Untersuchungshaft gekommen, ein halbes Jahr. Und natürlich kann ich einfach glauben, dass er nicht schuld ist, weil er hat mir dann auch gesagt, los, du musst alles machen für mich, du musst mich rausholen, ich bin unschuldig, das ist ein Missverständnis. Und es hat sich dann halt eben herausgestellt, dass es nicht so war. Ich musste dann schauen, dass ich so schnell als möglich wieder von diesem Mann wegkomme und bin mit meinen Kindern wieder zurück auf Bern für ein Jahr, habe dort die Scheidung eingegeben und alles selber, bin dann wieder zurück auf Zürich. Aber das ist schon, das ist eine heftige Zeit gewesen, das ist sehr schlimm gewesen. Man will natürlich auch nicht sich eingestehen, dass man sich getroffen hat. Und gleich muss ich sagen, so komisch das klingt, heute bin ich froh, habe ich das erfahren, weil es hat mich reifer gemacht, es hat mich nicht unbedingt vorsichtiger gemacht, weil ich gehe immer wieder auf komische Leute drauf rein. Aber im Nachhinein bin ich froh um die Erfahrung. Es hat mein Leben geprägt, es hat mich auch weitergebracht. Aber es ist natürlich heftig gewesen, das absolut.
Ja, es sind so Momente, wo Brüche sind, wo man nachher wieder aufsteht und um ein Lehrreicher ist im Leben.
Ja, wir haben müssen lernen kämpfen, wahnsinnig müssen kämpfen, auch mit meinen Kindern zusammen. Das ist auch für sie ist das ein schwieriges Kapitel. Das ist noch heute ein schwieriges Kapitel. Da haben sie immer ein bisschen Tränchen in die Augen, wenn man von dem redet. Aber ich meine, wir haben es alle wunderbar überstanden und uns geht es gut und wir sind glücklich. Und, ja.
Schön. Wir sind tatsächlich schon fast am Ende. Ich weiss, Sie sind etwa die mal in Italien, Franz Jäger, wenn schlägt sie es wieder in Richtung Süden?
Ja, in 3 Tagen.
Aha, schön. Sie haben ein Haus aus Ihrer Familie?
Ja, das ist so. Das ist heute ja, nicht nur ein Haus. Wir haben, es ist eine grössere Sache, wo die ganz Clan eben.
Der Jägerclan.
Ja, ja, man sagt dem auch den Jägerhügel, oder? Oder den Schweizerhügel. Aber es ist so. Wir haben dort ein Anwesen, wo wir auch Öl und Wein machen und die auch Probleme haben, wie letztes Jahr mit dem Wildschwein oder dann mit dem Insekt. Also ich habe immer wieder Sorgen dort und es ist jetzt auch gut, wenn ich ein bisschen mehr dort runtergehen und schauen kann. Aber es ist schon eine Aufgabe, es ist eine rechte Aufgabe und ich denke, wir tun dort auch etwas dem Gebiet gut, oder? Weil wir tun es bewirtschaften und es ist, wir haben natürlich auch Vertrauensleute. Ich habe dort, der Verwalter ist ein Freund von uns und wir haben eigentlich eine wunderbare Situation. Nun, ich hatte es ja nicht so kompliziert gehabt wie Sie und auch nie Pech gehabt. Ich habe eigentlich einen ersten Teil von meinem Leben mit der ersten Ehefrau mit drei Kindern gemeinsam, oder? Das ist genau das Gleiche. Da ist jetzt mal etwas Wunderschönes. Das ist eine schöne Vergangenheit. Und dann die zweite Hälfte im Leben mit der Frau, mit der ich heute zusammen bin. Fantastische Sache, dass ich so ein Glück hatte, dass ich das erleben mit der, mit einem Kind. Und was das Allerschönste ist, wir haben es eigentlich immer so gehabt, dass wir alle zusammen irgendwie, eben, jetzt auch in Italien, zeigt sich da, wie wir alle zusammen verstehen, wie wir alle auch gern haben. Und wir haben natürlich auch unsere man hat auch mal eine Meinungsverschiedenheit und gibt auch mal ein bisschen so etwas, eine Verwerfung. Aber insgesamt haben wir eine irrsinnig tolle Gemeinschaft, wo wir kreuz und quer uns alle sehr, sehr gut verstehen. Und die sieben Enkel hoffe ich nur eins, dass es nicht die letzten sieben sind. Denn ich habe noch eine jüngste Tochter, wo ich denke, die könnten auch noch einen Nachschub geben.
Wunderbar. Nach einem Gewitter und nach einem Regen scheint wieder die Sonne, wie wir würden sagen. Danke euch beiden vielmals, dass Sie ins Ende gekommen sind. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Das war die Radio-Talkshow persönlich, live aus der Lockerwiese St. Gallen. Die Moderation Christian Zeugin, seine Gäste sind Bea Petri, Make-up-Artistin und Unternehmerin, und Franz Jäger, Wirtschaftsprofessor. Technik Roland Fatzer und Thies Ganz. Die Wiederholung dieser Sendung gibt es heute Abend um 10 Uhr. Nachhören können Sie aber auch bei uns im Internet auf srf1.ch und auf jeden Fall wieder reinhören oder sogar auf Nevels gehen und dort live dabei sein. Das können Sie nächste Woche dann beim Persönlich. Nächste Woche nämlich sind Gabi Fernriger, Geschäftsführerin vom Buchladen Bäschlin, und Richard Knecht, Dichter, die Gäste von Dani Vorler, im Persönlich live aus dem Fräulerpalast Nevels im Kanton Glarus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.